Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute ist bei uns mit in der Leitung Martin Frischknecht von der Zeitschrift Spuren in der Schweiz. Martin, bist du mit in der Leitung?
Ich höre dich auch. Ja.
Hallo Martin, es freut mich sehr, dich hier bei uns zu haben. Wir haben uns ja heute ein besonderes Thema vorgenommen, das Thema Götter, Gurus, Lehrer, Mensch, wo wir über spirituelle Lehrer in unserer gegenwärtigen Zeit und auch im Besonderen über Endokoren sprechen wollen. Und du gibst ja in der Schweiz die Zeitschrift Spuren heraus, eine aktuelle, moderne Zeitschrift für Spiritualität seit über 25 Jahren. Du hast auch mit der Zeitschrift verbunden einen Buchverlag und hast hier vor, ich glaube, 9 Jahren oder so auch ein kritisches Buch zu Endokoren gegeben. Und der Anlass dieser Sendung ist, dass Endokoren jetzt in einer öffentlichen Erklärung auch sich entschuldigt hat und auch von seinem eigenen Ego und von seiner eigenen Fehler spricht. Und wir dachten, dass das vielleicht ein guter Anlass ist, darüber auch in Radio Enlighten Next zu sprechen. Und wir dachten, dass du hier einfach auch ein geeigneter Gesprächspartner dazu bist. Ich würde gern in das Thema einsteigen mit der allgemeinen Fragestellung, mit der Frage, was denkst du als moderner, spiritueller Mensch, was denkst du ist die Rolle von spirituellen Lehrern in diesem angefangenen 21. Jahrhundert? Haben spirituelle Lehrer eine Funktion? Hat sie sich geändert? Was ist deine Sichtweise darauf?
Oh, eine große Frage. Aber zunächst möchte ich dir gratulieren zu deinem Mut, Tom. Und ich möchte ganz bewusst vorab sagen, für mich ist diese Sendung, dass du ansagst, das Thema benennst, eine Art Mauerfall. Und da fällt, glaube ich, nicht nur zwischen dir und mir eine Mauer. Und das möchte ich begrüßen. Ich hoffe, dass wir unser Vertrauen weiter ausbauen können, gerade auch jetzt durch das Gespräch, das wir miteinander in der Öffentlichkeit führen.
Danke.
Tabus befreit sein soll. Das Thema, was du anschneidest, ist natürlich riesig. Und mir kommt zunächst in den Sinn, dass wir eigentlich generell, denke ich, eine Krise haben der Lehrerschaft und Meisterschaft. Und würde ich durchaus beklagen. Und ich denke, das bekommt uns nicht gut. Also es tut unserer Gesellschaft nicht gut und uns persönlich nicht. Ich denke da beispielsweise an meinen Jungen und wie der zur Schule geht und wie Verhältnisse zu Erwachsenen sind. Da hatten wir natürlich noch ganz andere Zeiten und da war es im Argen, der Erwachsene hatte sehr Autorität und hatte zu gehorchen, und heute scheint mir da einiges auf den Kopf gestellt und wir sind eigentlich ziemlich orientierungslos. Und gerade daraus kommt eine große Sehnsucht und eine große Suche nach wahrer Autorität und authentisch und leider an wenigen Orten überhaupt zu bestätigen. Vorausgeschickt und dann das Spezielle, dass du sagst, spirituelle Lehre oder Meisterschaft, das ist dann zusätzlich geladen dadurch, dass wir ja das Wort Spiritualität eigentlich nicht kennen. Wir wissen gar nicht, was wir darunter uns denken sollen. Einige denken doch, sie wissen es, aber ich würde das auch hinterfragen, denn grundsätzlich sind wir ja geboren und wachsen auf als spirituelle Analphabeten. Zeitschrift und Büchern versuche ich so ein bisschen mein Schärflein beizutragen, um das zu ändern, aber da haben wir eine lange Strecke noch vor uns.
Denkst du, dass wir heute noch spirituelle Lehrer suchen oder dass Spiritualität eigentlich etwas ist, das sich mehr einfach unter Freunden und zwar Freunden einfach auf gleicher Ebene heutzutage entwickelt. Hat Autorität hier noch etwas? Du hast das Wort Autorität reingebracht. was jene Funktion hat, oder sind das eigentlich alles veraltete Werte, die eher aus den Traditionen und aus der Vormoderne kommen und die uns eigentlich heute in einer modernen, postmodernen Zeit als überholt erscheinen müssen?
Nicht müssen. Also ich finde, da kann ich nur zweifach antworten. Ich neige letzterem zu, also dass wir auf gleicher Augenhöhe uns begegnen müssen, sollen und dass das auch sehr sinnvoll ist. Und ich habe da, glaube ich, bei euch auch ab und zu mal die Botschaft bekommen in den letzten Jahren, dass eigentlich die Gruppenintelligenz gesucht wird. Und das entsteht ja immer situativ durch den Zusammenschluss gleich nicht gestimmter, doch vielleicht gestimmter Geister, die sich aufeinander einlassen und vertieft einander zuhören, vertieft mitteilen. Das wäre das eine. Aber das andere ist natürlich wieder dieser Verlust, den ich zuvor benannt habe, dass wir wirklich ein großes Problem haben, einen anderen Menschen als Autorität zu anerkennen und dann auch zu erfahren, was wir von ihm lernen können und ihn als Lehrer anzunehmen. Das ist damit nicht aus der Welt geschafft. Ich habe beispielsweise in meinem Buchverlag ein Buch veröffentlicht einer französischen Künstlerin, Fabienne Verdier, die hat war sie noch keine 20 und die Kunstschule abgeschlossen in Toulouse, sich in den Kopf gesetzt, sie will Kalligrafie lernen bei einem chinesischen Meister. Wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, bis sie dann in chinesischer Provinz landete, dort für ein Kunststudium eingeschrieben war und auf kompliziertesten Wege einen solchen gefunden hat, der durch die Kulturrevolution außer Amt und Würden verjagt wurde, dann aber von ihm angenommen wurde gegen alle Widerstände. Und da wird eine Meister-Schülerin-Beziehung beschrieben, was absolut anrührend ist und auch tief überzeugend, aber offensichtlich eine aussterbende Kunst dieser Meister-Schüler-Verhältnisses, wie wir es vielleicht im besten Falle auch noch kannten, wenn jemand bei einem Lehrmeister in die Lehre ging und dann selber Geselle wurde und dann Meister später. Ideal, aber wirklich auf dem aussterbenden Ding und diese handwerklichen Fähigkeiten oder jetzt da bei der Künstlerin, da lässt sich natürlich auch auf Papier jetzt in diesem Fall nachvollziehen, was geschieht und man hat das in der Hand. Aber ich denke, da zeigt sich diese Verluststelle und das ist noch längst nicht bestimmt, dass das zum Aussterben gehört und wir sogar froh sein sollten, das überwunden zu haben. Ganz im Gegenteil, ich erinnere mich an ein Interview vor Jahren, das ich mit Peter Sloterdijk führen durfte, der ja selber in Pune war, Sannyasin war, also großen Erfolg gefeiert hat mit Kritik der zynischen Vernunft, hat er in München eine Laudatio über sich ergehen lassen und dann sich bedankt für die Verleihung eines Preises, da ist er in Rot erschienen mit Maler um den Hals und bei mir im Interview hat er gesagt, diese Suche zu einem spirituellen Lehrer, das wäre gut zu erklären, weil man nach seiner Jugend dann doch mal genug hat von der Welt, von der Gesellschaft, wie sie ist, und man möchte dann mal richtige Leute kennenlernen. Also Menschen, die was in sich verwirklicht haben, die erwachsener als Erwachsene sind.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich würde gern, wenn es dir recht ist, einfach so kurz meinen Bezug zu diesem Thema schildern und einfach hören, was du dazu meinst, weil ich sehe hier eine sehr widersprüchliche Situation. Einerseits hast du das ja, glaube ich, auch richtig auf den Punkt gebracht, die Meisterbeziehung, wenn man es auf diesen Punkt bringt, ist etwas, das kommt sehr aus vormodernen Zeiten und hat sowohl in der europäischen Vormoderne, vom Handwerk kennen wir es noch, aber es hat eben auch damals im österlichen Leben eine Rolle gespielt. Noch viel mehr so in den asiatischen Kulturkreisen, in sowohl dem indischen als auch dem chinesischen Kulturkreis. Und eigentlich alle klassisch großen spirituellen Traditionen haben dieses Lehrerverhältnis. Und wenn man das Meisterverhältnis hier noch dazu gibt, ist das, dass hier jemand in einer so zentralen menschlichen Thematik wie Spiritualität, die ja wirklich sozusagen eigentlich unser Menschsein in seiner tiefsten Ebene umfassen sollte, so etwas wie Meisterschaft errungen hat. Also nicht nur, dass sie etwas dazu zu sagen haben, sondern dass sie auch etwas, wenn ich das Wort zu verwenden darf, verwirklicht haben. Jetzt sind wir natürlich nicht mehr in diesen Zeiten und wir haben die Französische Revolution hinter uns, wir haben das 20. Jahrhundert hinter uns. Wir sind Menschen, die berechtigterweise stolz darauf sind, erwachsene Bürger zu sein, kritikfähig zu sein, auf eigenen Füßen zu stehen. Und mit dem ist auch schon in der Moderne angefangen, aber auch sehr in der Postmoderne noch sehr ein Infragestellen aller Autoritäten einhergegangen, was auch ein sehr emanzipativer Akt aus meiner Sicht war. Mhm. Und gleichzeitig, zumindest ist das mein Zugang zu dem Thema Spiritualität, gibt es hier eine Dimension, wo, wie auch in anderen Disziplinen von Menschen, die etwas verwirklicht haben, sei es, wenn ich ein Instrument lernen will und hier jemand ein Klaviermeister ist, dann habe ich, wenn ich wirklich Klavier spielen will, eine Sehnsucht bei so einem Menschen auch Klavier zu lernen. Warum? Weil er in seinem Fach wirklich was verwirklicht hat und hier vielleicht etwas rüberkommt, was mehr ist als irgendwie ein theoretisches Wissen. Und gleichzeitig kann ich nicht zurück und soll ich nicht zurück in meine Unselbstständigkeit und Unmündigkeit. Mhm. Wie kann ich mündig sein und gleichzeitig diesen Vertrauensvorschuss geben, der in einer Schüler-Lehrer-Beziehung mal Bedingung ist und der aus meiner eigenen Erfahrung auch einer der fruchtbarsten menschlichen Beziehungen ist, die man haben kann. Ich gebe zu, das ist ein gelebter Widerspruch. Ich habe auch noch nicht die Antwort drauf. Was ist dein Bezug dazu?
Ich finde, ich habe kein Patentrezept und ich bin überhaupt kein gut gelehrter Schüler, gar nicht. Ich habe meine Erfahrung gemacht, sage ich so. Ich denke, was mir auffällt in den Beziehungen, wie sie heute noch gelebt werden, versucht werden, jetzt mit spiritueller Meisterschaft, dass dort oft das Wissen, was wir aus der Psychologie haben, sträflichst vernachlässigt wird. Bedeutet, man darf auf sich projizieren, so doll man will, und die Grundlagen werden überhaupt nicht geklärt. Natürlich dann das Beispiel, was ich jetzt bei der Malerin genommen habe, was dann durchaus ein tiefe spirituelle Schulung war, hat den Vorteil, dass man sieht auf Papier, was ist Sache, kann der was oder kann er es nicht. Ich denke, das ist heute der Betrieb der spirituellen Lehrerschaft sehr oft ein Hin- und Herschieben von Projektionen, die einem selber gut gefallen. Man hätte es gerne so, aber weil wir diese, wie wir anfangs beklagte, Analphabetismus bei uns derart verbreitet ist, wir eigentlich gar keine Ahnung haben, was von dieser Beziehung zu erwarten wäre, wie die abzulaufen hat, wo sie beginnt und wie sie endet. Da stehen wir eigentlich mit abgesägten Hosen da und dem wird selten Rechnung getragen. Zerrissenheit, wie du sie jetzt für mein Verständnis sehr gut geschildert hast, dass wir heute aufgespannt sind zwischen diesen beiden Polen und beide ihre Berichte. Aber es gibt durchaus Beispiele, also wo das anders läuft. Es sind vielleicht dann auch weniger die Beispiele, wo groß in den Medien kommen und wo das dann subsumiert wird als Guru-Schaft. Ne? Eher die unauffälligeren Gestalten, die auch nicht so viele Hitze dann auf sich ziehen. Bei mir war es jetzt beispielsweise immer wieder mal die Frage, wie viel wer muss sich der Schüler mit der Persona, öffentlicher Persona des Lehrers herumschlagen? Also muss ich immer wieder den Fragen stellen, ist er lauter, meint er es recht? Oder ist das gar kein Thema, weil es nicht Furore macht? Es ist nicht groß diskutiert und nicht, es fällt nicht auf, sozusagen. Ich da genügend deutlich war, aber mein Einstieg beispielsweise in diese ganze Szene war vor 30 Jahren, dass ich als freischaffender Journalist mich beteiligt habe an Osho-Meditation, weil ich herausfinden wollte, was die Leute dazu bringt, da mitzumachen und sich dann Maler umzuhängen, einen neuen Namen zu nehmen und diese Karriere als Neo-Sanyasin zu beginnen. Und ich denke, klugerweise habe ich verstanden, dass es was Inneres ist, dass die Leute, die ich kannte, die da mitmachten, die da eingestiegen sind, dass die nicht darauf aus waren, die Rolls-Royce-Sammlung noch über 100 zu treiben oder neue Rolex-Uhren ihm ans Handgelenk zu hängen. Das habe ich damals verstanden, intuitiv richtig, denke ich. Bin dann regelmäßig in die dynamische Meditation gegangen, was für mich eine riesige Eröffnung war. Der Durchbruch und hat mich in dem Sinne auf neue Gleise geworfen. Und später dann im Rückblick oder auch damals schon, ich habe dann auch kritisch dazu geschrieben, ins Abseits manövrierte dieser Bewegung, war auffällig, dass eigentlich sehr viel Energie der Schüler auch und des Umfeldes sowieso darauf hinauslief, man musste beurteilen, ob der Mann rechtens ist oder ob er es gut meint oder ob er ein Scharlatan wäre. Unglaublich viel Energie eigentlich aufgesogen und störend gewirkt in der Laufbahn der einzelnen Schüler, würde ich heute meinen.
Dann lass uns doch jetzt direkt auch über Endokoin sprechen. Du hast an den 9 Jahren ein kritisches Buch über Endokoin herausgebracht. Du hast jetzt vor kurzem auch, ich nehme mal an, zu deiner Überraschung, diese öffentliche Entschuldigung von Endokoin gehört, wo er von seinem Ego und auch von seinem Fehler sprach. Was war deine Reaktion drauf?
Also ich war erstmal baff, einfach baff, darf ich so sagen, 2F, weil ich hatte den Bericht und unser Verhältnis, mein Verhältnis zu Andrew Cohen so ein bisschen wie abgeschrieben. Ich habe mich zwar bemüht, ich bin 2-mal hin noch zur Versammlung, habe ihn persönlich erlebt, habe dich dort erlebt, aber ich dachte mir, die Front ist gezogen, da bewegt sich eigentlich nichts mehr, da geschieht nichts. Und dann diese Erklärung, die doch die Dinge benennt und mir authentisch scheint. Du merkst, ich drücke mich jetzt seltsam vorsichtig aus. Das hat mit der Zeit zu tun, die so lange zerronnen ist dazwischen, was du jetzt genannt hast. Also die mir authentisch scheint, das hat mich zunächst mal sehr verwundert und innerlich gefreut. Und ich möchte gleich anfügen, nicht, dass ich triumphiere, ganz im Gegenteil, aber es hat meine Wahrnehmung bestätigt und das ist so wichtig in diesen Zusammenhängen, dass man zu seiner eigenen Wahrnehmung sich stehen traut, weil da werden Zusammenhänge konstruiert, die eigentlich Wirklichkeit definieren. Und wo wir uns kennengelernt haben in diesem Diskussionszusammenhang, gab das ja wie ein Schisma. Also die Gruppe ist zerbrochen, teilweise auch an dieser Frage. Und ich fühlte mich da auch ein Stück weit ins Abseits gestellt und hatte den Eindruck, ich liege komplett falsch, quer. Und das ist jetzt in dem Sinne wieder ein bisschen in eine andere Richtung gerückt worden. Das Problematische dabei ist natürlich, in dem Sinne reicht das bei Weitem nicht, weil das ja in dem Sinne auch das Guru-Prinzip nur weiter bestätigt. Also weil der Meister sagt, habe ich richtig wahrgenommen, weil der Meister mir jetzt sagt, da war was und da ist was und ich entschuldige mich dafür, habe ich richtig gelegen. Das hilft mir eigentlich wenig. Ich brauche schonungslose Offenheit, um zu hören, wie ist es dazu gekommen, wie soll es weitergehen, wie geht es dir damit, Tom, wie geht es anderen Menschen. Und da stehe ich noch im leeren Raum. Ich finde es beispielsweise sehr eigenartig, dass du und ich jetzt auf eurem Sender dieses Ding, diese Sache besprechen und das ist das erste Mal, dass das überhaupt genannt wird. unerklärlich. Also da regt sich natürlich auch der Journalist maßlos, kommt er in die Gänge und sagt, ihr hättet ja den Scoop gehabt. Also wenn ihr das gleich veröffentlicht hättet, Deutsch, dann hättet ihr die Meinungsführerschaft in dem Thema übernehmen können.
Ja, ja. Nee, da hast du auch sicher recht. Da sind auch viele Dinge viel zu spät passiert. Und ich nehme das mal als Frage von dir, was du so als Halbfrage gesagt hast, wie es mir
ist. Gerne.
Und mein Verhältnis, ich habe ja vorher kurz angesprochen, was so mein Verhältnis zu dieser Frage Lehrer im Allgemeinen ist. Und ich bin ja eben auch ganz bewusst in ein Schüler-Lehrer-Verhältnis gegangen, vor 18 Jahren oder so. Und auch die Wahl eines Lehrers wie Ender Cohen hatte damals durchaus damit zu tun, dass, das zumindest im Retrospekt sehr stark so, ich einfach auch wirklich gefordert werden wollte.
Ja.
Und ich bin auch wirklich gefordert worden. Und gleichzeitig kann man auch sagen, es ist auch damals schon diskutiert worden und das Buch von André van der Brack hat das ja auch sehr stark thematisiert, dass hier Härten da sind, die auch das Motiv hinterfragen. Und für mich war auch hier einfach, und die ist nach wie vor eine Doppelheit drinnen, dass ich einerseits nach wie vor einen sehr tiefen Respekt vor Andrew habe, vor Andrew Cohen. Dass ich von dem, was er als später Lehrer geben kann, sehr tief überzeugt bin und dass er mit uns in eine Arbeit reingegangen ist, die aus meiner Sicht unheimlich viel bewirkt hat, weil sie die Spiritualität von etwas, was sehr oft so ein sehr postmodernes Konsumspirituelles oft geworden ist, so etwas gemacht hat, wo Menschen wirklich eine neue Form von Zusammenkommen finden in der Realisierung, dass wir wirklich Bewusstsein kreieren und auch die Evolution des Bewusstseins kreieren, wenn wir uns diesem Impuls als Gruppe wirklich auch hingeben, ihm erforschen und dem auch nachgehen, was es ist. Und das sind spirituelle Erfahrungen, die für mich doppelt wichtig waren. Einerseits, weil ich wirklich auch Dimensionen dadurch für mich gesehen habe, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und andererseits, weil ich auch Seiten von mir wahrgenommen habe, nicht so schöne Seiten, die, ich sag mal so, Anlass für manche Demut gegeben haben. Und auch dafür bin ich dankbar. Und gleichzeitig ist auch zumindest ab einem Zeitpunkt, wo wir in dem Experiment, das wir gemeinsam mit Ender Cohen gemacht haben, auch große Erfolge gehabt haben, dass hier wirklich auch etwas, wo ich das Gefühl habe, dass wir ein sehr starkes, auch sehr autonom gehaltenes Bewusstsein entwickeln konnten. Ich sag mal so, Ender auch den Früchten seiner eigenen Arbeit nicht genügend vertraut hat. Und ein Augenblick, wo er auch etwas loslassen hätte müssen, es nicht losgelassen hat. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie es wahrscheinlich angebracht ist. Und im Nachhinein stellt sich die Frage, warum nicht? Und ich glaube, dass zu dem Schluss, zu dem Ender gekommen ist und zu diesem Schluss kam es auch durch sehr lange Diskussionen, die wir mit Endo hatten, also ein enger Kreis von Schülern, die einfach mit Endo hier auch gesagt haben, hier gibt's was anzusehen. Und das waren auch jetzt nicht immer einfache Diskussionen, aber die dann doch jetzt zu dem Resultat geführt haben, dass Endo einfach sieht, da ist etwas, was auch an seinem Motiv fraglich war. Das war nicht nur lauter. Und Ender hat das so auf den Punkt gebracht, intern, ich glaube nicht, dass er das jetzt öffentlich so gesagt hat, dass sein größter Schatten ist, dass er geglaubt hat, keinen Schatten zu haben.
Voilà. Und das ist jetzt bereits wieder die Problematik aufgerollt. Also du beziehst dich auf ihn und er hat das so genannt. Aber wir müssen selbstständig werden. Wir müssen uns unseren eigenen Reim auf die Dinge machen. Und ich spreche da nicht als Forderung an dich, das weißt du selber, Du wirst erfahren. Ich spreche als ehemaliger Schüler eines Zen-Mönchs, der hat lange gerungen hat, mit seiner eigenen Wahrnehmung die niederzuhalten und versucht hat, mich der Gruppenmeinung und der Meinung des Lehrers anzupassen, bis ich dann endlich den Mut fand, mich dem Manne gegenüberzusetzen und die Dinge anzusprechen und sie ihm zu sagen, wahrscheinlich wie du das auch erlebt hast. Ja. Und das war eigentlich die eigentliche Schulung, jedenfalls bei mir, die ich gebraucht habe, fern von jeder Erleuchtung, Satori, you name it. Also das war nicht so wichtig, sondern dass der Martin sagt, so sehe ich das. Und ich glaube, der Mann hat das sogar unbedingt dringend gebraucht. Und es ist dann zwischen uns geblieben. Aber im Nachhinein denke ich, es ist eigentlich schade, weil das braucht diese Offenheit. Ich wäre ja liebend gerne dabei bei solchen Prozessen. Ich finde das so traurig, dass solche Prozesse immer so einsam ablaufen und so ganz spezifisch sind, als ob sie nur für dich und Andrew Gültigkeit hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Klassisch.
Darf ich dich was fragen? Dazu, weil also aus meiner Erfahrung ich einfach dieses Vertrauensverhältnis, das die Grundlage eines Schüler-Lehrer-Verhältnisses ist und das aus meiner Sicht heraus auf zwei Arten gegeben werden kann, nämlich auf eine sehr unreife kindliche Art, wo ich einfach sozusagen die Verantwortung abgebe und ich vertraue, Punkt. Oder auch auf eine eigenverantwortliche Art und Weise, wo ich mir sehr bewusst bin, selbst die Tatsache, dass ich jemandem Vertrauen gebe, ist ein unabhängiger Akt meines Selbst, wo ich voll Verantwortung dafür trage. Selbst das Verantwortung geben ist eigentlich richtig verstanden etwas, wo ich selbst die alleinige Verantwortung dafür trage, dass ich es tue. Und deswegen auch das reflektieren muss. Dass aus diesem Verhältnis ich in der Arbeit mit Endokronen, aber nicht nur mit Endokronen, sondern auch mit der ganzen Community, in der wir waren und sind, über Punkte in mich hinausgekommen bin, wo ich, ich sag mal, sehr tief davon überzeugt bin, ob es wirklich so ist, kann man im Nachhinein nie sagen, dass ich alleine zu diesen Punkten nicht gegeben werde, dass dieses Vertrauensverhältnis ein Verhältnis ist, dass wenn es funktioniert, wenn es nicht falsch angebracht ist, ein unheimlich produktives menschliches Verhältnis sein kann. Vielleicht sogar einer der produktivsten menschlichen Verhältnisse, den man sich vorstellen kann. Und natürlich, wenn ich noch einen Satz zu sagen, natürlich, weil es Vertrauen ist, liegt in der Natur der Sache, ist es missbrauchsanfällig. Wenn es das nicht wäre, wäre es nicht Vertrauen.
Also du hast gemerkt, jetzt bin ich unruhig geworden. Ich traue uns, dir nicht, mir nicht und auch anderen Menschen nicht unbedingt zu, dass wir das so sauber auseinanderhalten können. Also dieses kindliche und das verantwortliche Vertrauensverhältnis. Gerade auch, weil das so selten geworden ist. Also weil schon eben auch zwischen Eltern und Kindern Misstrauen herrscht und man sich belauert und die Paragraphen überall hängen sozusagen, auch zwischen Lehrern und Schülern ohnehin, unglaublich, also in unserer Staatsschule. Beispiel, wir haben von unserem Sohn keine Liste mehr gekriegt in den letzten Jahren, wo drauf steht, Sebastian und Silvia heißt so und ist dort zu erreichen, dass man denen ein Telefon geben könnte und sich verständigen. Ja. Datenschutz macht das unmöglich, weil man misstraut. Sehr heilsam in Amerika, die NSA, die Daten. Also das ist ein groteskes Verhältnis, aber das nur in Klammern. Ich glaube nicht wirklich, ich traue dem nicht, dass wir das so sauber unterscheiden können. Ich würde da sogar einwerfen, dein Bonmot oder dein zugespitztes Wort jetzt vom Schatten, dass er nicht wissen wollte, dass er einen Schatten hat, war der größte Schatten. Ich würde da die Liebe ins Spiel bringen. Also, dass ihr nicht wissen wollt, dass Liebe mitspielt, ist eigentlich die größte, ein großes Versäumnis, sagen wir es mal so. Das liegt in der Natur der Sache. Wir sollen und müssen uns in diese Gestalten auch verlieben. Und je besser wir das wissen, je fröhlicher und deutlicher das ausgedrückt wird, ich denke ich heute, desto besser. Also das ganz kitschige Verhältnis, wie Andrew das ja bei Puncha noch erleben durfte oder erlebt hat, vielleicht sein Widerwillen, wo Blumen geschmissen werden, man singt Lieder auf ihn und vergöttert ihn und so, das ist fast greifbar, weil man dann weiß, woran man, was Sache ist in dieser Beziehung.
Ja. Ich würde dir auch einfach hundertprozentig zustimmen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich auseinanderhaltbar ist. Jedenfalls nicht klar trennbar. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe, das zu tun. Also ich sehe zumindest keine dritte Möglichkeit. Wenn ich zurückblicke, und vielleicht muss ich nicht mal zurückblicken, vielleicht reicht es, wenn ich in die Gegenwart blicke, ja, ist da auch diese Schwierigkeit, das eine vom anderen auseinanderzuhalten. Und viele Fehler, die hier passiert sind, sind auch an dieser Grenze passiert. Und trotzdem ist für mich die Schlussfolgerung, also aus meiner Lebenserfahrung, ja, dass ich unheimlich viel dadurch profitiert habe. Und dass ich glaube, dass dadurch etwas möglich geworden ist, wo ich meine, dass es wahrscheinlich sonst so nicht möglich gewesen wäre. Und das ist der Punkt ja auch, warum wir heute sprechen, dass auch viele Fehler passiert sind, die nicht hätten passieren sollen und die wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich sicher, damit zu tun haben, was du gerade angesprochen hast, dass es eigentlich unmöglich ist, diese Grenze wirklich scharf zu trennen.
Ich würde gerne beifügen, also dass diese Dinge, die dir heute lieb sind und wo du dich sicher fühlst, da hast du enorm profitiert, bist du an Dinge rangekommen, die dir sonst verschlossen geblieben wären. Jetzt kommt die Zeit der Nagelprobe und ich würde das dir empfehlen, das absolut zu begrüßen. Jetzt kommt die Nagelprobe, wo dieser Lehrer in dem Sinne entfällt, sich entkleidet, der vielleicht in Retreat tritt, nicht mehr zur Verfügung steht und auch viele abwandern werden. Da wirst du sehen, was Bestand hat, also was hat Leben in dir, dieser Dinge, die du da gefunden hast. Und das sind wahrscheinlich ganz auch überraschende Inhalte, die dir jetzt noch nicht so ganz vorne liegen. Und da würde ich große Offenheit dafür plädieren, dass das sich zeigen darf. Aber schlimm wäre, du müsstest die Zeit verteidigen oder eben Behauptungen aufstellen, was gut gewesen wäre. Und natürlich steht die Frage jetzt im Raum, gibt es denn diese Dinge nur, wenn man sich derart überantwortet, wenn man sich derart hingibt und in so einer Beziehung steckt. Ich würde dem vielleicht jetzt ganz schüchtern entgegenhalten. Der Junge, der mit uns lebt, den wir vor 8,5 Jahren adoptiert haben, der knallt mir die Schatten täglich um die Ohren. Wenn ich willens bin, das als solches anzunehmen, gestern Abend habe ich ihn angeschrien, weil ich so genug hatte und im Nachhinein tut es einem leid und da muss man wieder zueinander finden und eben das Vertrauensverhältnis aufbauen. Das ist sehr ernüchternd und sehr heilsam, auch diese Dinge in dem Lichte sehen zu können. Und ich könnte jetzt behaupten, meine spirituelle Praxis vorab und derweil würde mir dabei helfen. Vielleicht ist es so. Da bin ich mir heute nicht mehr ganz.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage, die wahrscheinlich offen bleibt. Ich weiß es nicht. Ich bin aus meiner persönlichen Erfahrung, aber das ist, auf jeden Fall weiß ich nicht oder würde ich nie sagen, dass das die einzige Art und Weise ist, wie sowas möglich ist. Das, glaube ich, ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, dass es eine sehr produktive Art ist, sich mit seinem eigenen Ego zu konfrontieren. Die die Problematik, und die hast du ja auch immer wieder angesprochen, diese, dass du damit zwar dich gut mit deinem eigenen Ego konfrontieren kannst, du aber allfällig einem anderen Ego ausgesetzt bist. Also da ist die ganze Vertrauensfrage drinnen, und da kann das eben auch schief gehen oder ganz schief gehen oder einfach problematische Seiten haben. Wenn es begründet ist, ist da etwas, weil es eben wirklich in der Form menschlicher Beziehung passiert, und weil, wenn jemand hier einfach wirklich auch etwas hält, was normalerweise aus unserer sehr kleinen Perspektive nicht sichtbar ist, wenn das funktioniert, ist hier etwas in einer menschlichen Beziehung möglich, das sehr kraftvoll ist. Das ist meine Lebenserfahrung. Das ist auch der Grund, warum ich, wenn ich gefragt werden würde, ob ich das wieder machen würde, überhaupt nicht zögern würde, weil ich weil ich einfach...
Aber darf ich da eine Klammer einfügen? Jetzt auch ganz aus eigener Erfahrung, als es bei mir zu diesem Bruch kam mit den 10 Mönchen, was ich erwähnt habe. Da musste ich mit mir selber auch ins Gericht gehen und meine Verantwortung betrachten, wie viele Leute habe ich dafür motiviert. Und ganz konkret war es da eine Frau, ganz sicher, die sich mit Haut und Haaren da reingegeben hat. Da fühlte ich mich verpflichtet und sagen, meine Güte, ich bin hier und ich fange dich auf, wenn es bei dir Zeit ist. Und das hat nicht mehr allzu lange gedauert. Ein Jahr später war sie knallfall draußen. Sie hat sich wesentlich tiefer reinbegeben und ist schrecklich verstört zurückgekehrt. Da muss man auch die Verantwortung annehmen und sehen. Aus deiner Begeisterung, du hast die längste Zeit geglaubt, die Welt wäre zu retten, allen täte das gut natürlich, das gehört dazu, aber das ist jetzt die Schattenseite.
Stimme ich dir auch voll zu, und vor allem, wenn du hier in einer auch leitenden Position bist, um es mal so zu sagen, wie du sagst, einfach auch Menschen Vertrauen in dich haben, so wie sie wie Menschen auch, weil ich hier im deutschsprachigen Raum auch einfach eine gewisse Rolle auch in dem habe, was wir machen, Menschen in mich, die das Vertrauen in mich haben, sich auch für mich die Frage ganz konkret so gestellt hat, ja, wo ich in den letzten Jahren einfach auch gewisse Widersprüche teilweise zaghaft und dann weniger zaghaft angesprochen habe, aber gleichzeitig für mich die Frage war, ist es gerechtfertigt, diesen Widerspruch zu halten oder nicht? Und das ist eine Fragestellung, die, wenn man mit sich eine gewisse Integrität halten möchte, einfach fragen muss. Mal sehen, wie sich das in Zukunft entfaltet. Ich glaube, dass es wert und wichtig war, diese Widersprüche so zu halten, und wäre froh gewesen, wenn es zu diesem Schritt früher gekommen wäre. Bin gleichzeitig sehr froh, dass es zu diesem Schritt gekommen ist, und sehe auch eine ganz reale Chance drinnen, hier jetzt Neuland zu betreten und auch noch nicht ganz zu wissen, wie dieses Neuland wirklich aussehen wird.
Das ist das Neuland, ne? Das ist das Schöne. Aber es ist verunsichernd, und vor allem finde ich ganz wichtig, dass eben die Fronten jetzt endlich aufgeweicht sind, dass wir austauschen können. Und ich habe dir das ja scherzeshalb gesagt, Glasnost, das heißt ja die Offenlegung der Dinge. Da steht, glaube ich, noch einiges an. Gemacht werden und gedrückt und bedacht, möglichst in einem öffentlichen Raum.
Eine Frage, und die sich eben auch mit diesem Neuland stellt, und das ist auch eine Frage, die ich schon früher und aber jetzt erst recht mit Endo diskutiere, ja. Aber was heißt Partnerschaft in dieser Beziehung? Und ich glaube auch, dass hier Partnerschaft einfach eine eine große Rolle spielen muss und dass das einfach mit dem zu tun hat, wo wir uns als erwachsene Menschen ernst nehmen müssen. Obwohl es hier auch, glaube ich, zeitliche Unterschiede gibt. Also ich glaube, dass es durchaus auch okay ist, wenn man sich so eine Beziehung gibt, einfach auch eine Zeit lang wirklich den Schüleraspekt, wenn es berechtigt ist, zu betonen, aber gleichzeitig dann vermehrt immer mehr auch den Partnerschaftsaspekt betonen zu müssen. Mhm. Und was ich hoffe, weiß nicht, ob es uns gelingt, dass uns hier vielleicht auch eine neue Form von Lehrer-Schüler-Verhältnis in Partnerschaft gelingt, die vielleicht diese Quadratur des Kreises irgendwie zustande bringt, von der ich vorab gesprochen habe, wo man nicht Autorität einfach aus dem Fenster wirft, aber gleichzeitig nicht in eine Unmündigkeit zurückgeht. Und die Zeit, die jetzt auch mit dem, was du hier als Glasnost angesprochen hast, ja, angesprochen ist, und das ist auch, was intern bei uns in verschiedenster Weise diskutiert wird, ist, wie diese Dinge vereinbar sind. Ich weiß es nicht. Es werden, ganz ehrlich gesagt, das wird die Zukunft weisen. Wir sind mitten in der Diskussion dessen.
Ja, aber da wäre ich, also würde ich sehr begrüßen, diese Perspektive, selbst diese, die du jetzt hast, loszulassen und eher einen Bericht zu geben, wie sieht es gerade hier jetzt aus? Also wie sind die Dinge um dich und in dieser Bewegung? Ich habe dann mit Erstaunen irgend über eine längst oppositionelle Website, die es ja gibt, also wo sich diese Leute versucht haben, einen Reim auf ihre Erfahrung zu machen, das unterhalten haben, die schreiben, da sind die Holländer längst ausgestiegen oder vor einer Weile. Solche Dinge, das interessiert und ist wichtig und will benannt sein. Da möchte man dann auch wieder dich hören. Was ist deine Erklärung oder wie hast du das erlebt und wie geht es dir damit und wie geht es dir mit Abschied von anderen Leuten, die jetzt vielleicht den Zusammenbruch des Guru-Prinzips sich abwenden? Was macht das mit dir? So, da glaube ich, würde ich die Wahrnehmung und die Diskussion, die Reflexion möglichst auf den Augenblick zu ziehen.
Darf ich das auch als Frage nehmen?
Ich möchte noch ein Bild loswerden, dann gerne. Also Glasnost ist ja ein altes Ding, das steht heute in Geschichtsbüchern. Ich denke da immer, ich hatte damals noch gelesen, Guardian Weekly, eine schöne Zeitung aus England. Mhm. Und da war ein Bild, halbseitig aufgedruckt, ein riesiges Schwarz-Weiß-Tableau, Gorbatschow in der Mitte eines Desasters, ein Zug entgleist oder Bergarbeiterunglück oder Naturkatastrophe. Und er steht da und lässt sich berühren hiervon. Also irgendwo in einer sowjetischen Teilrepublik ist er da hingefahren und konfrontiert. Er, der Oberste, sieht an und spendet Trost, wo er kann, aber vor allem ist er Zeuge und ist dabei. Das ist für mich heute noch der bildliche Ausdruck von Glasnost.
Ja. Entschuldigung. Wenn ich da trotzdem als Frage nehmen darf. Ja. Wie es mir damit geht. Weil wir haben einfach auch interne Gespräche, wie antworten wir auf das, was Endo gemacht hat, dass Endo jetzt einfach eine Zeit lang sich zurückzieht, dass er einfach auch das sagt, dass er sehr wohl sein Ego hier anschauen muss, nach den Gesprächen, die er mit seinen Schülern gehabt hat, und dass es hier einfach auch sehr wohl auch Fehler zu reflektieren gibt. Dass wir einfach sprechen, was verbindet uns eigentlich in all dem? Oder wo haben wir auch unterschiedliche Perspektiven drauf? Und es werden hier auch unterschiedliche Antworten gefunden. Was wir versuchen, ob es uns gelingt, wird sich zeigen, ist, dass wir eigentlich glauben, dass uns etwas gelungen ist, was wir in Deutschland auch mit dieser Arbeit von Evolutionary Dialogue sehr versuchen, in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen, hier wirklich ein Zusammenkommen von Menschen, wo dieser kreative Impuls im Zusammenkommen eine stärkere Betonung findet als unsere jeweilige Getrenntheit. Und wo wir Bewusstsein halten können, dass hier wirklich diesem evolutionären, kreativen Miteinander eine starke Fundierung gibt. Und dass das etwas ist, das, so ist zumindest unsere Überzeugung, wirklich etwas ist, wo wir das Gefühl haben, da haben wir unheimlich viel gelernt. Auch was wir eine evolutionäre Weltsicht nennen, also wirklich zu sehen, dass das Ganze wirklich einen Entwicklungszusammenhang hat, wo wir viel über die letzten Jahrzehnte mittlerweile mit Endo darüber diskutiert haben und das versucht haben zu arbeiten. Das sind so Wertgrundhaltungen, die uns sehr viel wert sind. Und gleichzeitig werden wir das wahrscheinlich in verschiedenen Arten versuchen weiterzuentwickeln. Was wir versuchen ist, in dieser Pluralität trotzdem zusammenzubleiben, wo auch verschiedene Antworten geben können. Also zum Beispiel hier nicht mit Endo in einem Schülerverhältnis weiterzugehen oder auch doch. Und in dieser Unterschiedlichkeit doch dieses Bewusstseinsmomentum, eines evolutionären Bewusstseins als etwas wahrzunehmen, was wirklich ein wichtiger Teil einer modernen Spiritualität ist. Das sehen wir sozusagen als einen zentralen Aspekt der Arbeit der letzten Jahrzehnte. Ob es uns das gelingen wird, in dieser Pluralität aber trotzdem gemeinsam das zu halten, auch das wird sich zeigen. Und das ist teilweise schwierig, teilweise auch mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen, aber es ist wirklich auch ein Bemühen, das zu tun.
Wünsche ich euch ein riesiges Vertrauen ins Leben selbst, also dass da rausgefunden wird im Verlauf der Zeit und eurer eigenen Entwicklung, was Leben drin hat, was Sinn macht, was sich erhält und was mit Erleichterung losgelassen werden darf. Noch nicht zu beurteilen, das wird sich zeigen. Vertrauen, dass das Richtige erhalten bleibt und das Unwichtige abfällt. Und was ich mir natürlich auch wünsche, dass eben nicht länger auf die Führergestalt geblickt wird und man darauf wartet, was da kommt, sondern dass ihr euch da selber vernetzt und euch selber weiterbringt und selber auf euch besinnt. Und auch da wieder unter dieser Maxime, was Sinn hat, bleibt von Bestand und das andere entfällt.
Jetzt sind wir schon, da gibt es jetzt noch sehr viel drauf zu sagen, aber da wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in unserer Zeit, würde ich doch gern das Gespräch auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufmachen wollen.
Wenn denn welche brennen, etwas anzubringen.
Wir haben schon eine oder andere E-Mail-Frage, also Fragen gibt es schon. Ja. Ich sage ganz kurz noch die Telefonnummer durch, unter der Sie uns erreichen können. Das wäre in Deutschland 0892 206 1640, in der Schweiz 043 508 0389, in Österreich 072 088 08 77, jeweils mit dem Einwahlcode 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. Wenn Sie sich eingewählt haben, können Sie mit der Stern-2-Tasten, mit der Kombination Stern 2 und Stern-Taste, jetzt habe ich es richtig gesagt, sich sichtbar machen, sodass wir es hier freischalten können vom Bildschirm in unserem Studio und wir Sie hören können. Also mit Stern 2 können Sie hier zeigen, dass Sie sich in das Gespräch einbringen wollen. Ich möchte aber gerne, um auch den ersten Hörern, die sich vielleicht dann telefonisch hier einbringen wollen, noch ein wenig Zeit zu geben, sich einzuwählen, hier eine der ersten E-Mail-Fragen nehmen. Und hier ist eine Frage, wo ein Hörer schreibt: Erstmal großen Respekt vor den Verantwortlichen von den Leiten Next für diese Sendung. Für Außenstehende, die keine Schüler Endros sind oder waren, bleibt allerdings noch etwas unklar, worauf sich diese Entschuldigung genau bezieht. Da können nun Kritiker alles Mögliche an mutmaßlichen Vorwürfen heranziehen und sich bestätigt fühlen. Der offene Schritt von Endo kann auf diese Weise auch für eigene Zwecke missbraucht werden. Von daher wäre vielleicht noch etwas mehr an Information aus EN-Sicht möglich.
Darf ich was sagen?
Ja, natürlich.
Jetzt sehen sich die armen Hörer gezwungen, auf meine Website zu klicken. Da steht diese Erklärung in Deutsch im Wortlaut. Uhren.ch, da kann man das nachlesen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Spuren.ch. Ich glaube, wenn ich den Hörer verstanden habe, hat er es auch noch weitgreifender gemeint. Also was denn auch die Dinge sind, auf die sich Endo hier bezieht. Und ich würde jetzt auch wegen der Zeit, aber auch prinzipiell jetzt nicht in die Details gehen, aber im Prinzip würde ich sagen und auch schauen, ob du mir zustimmst, dass es darum geht, dass hier in der Art und Weise, wie Endo seine Arbeit gemacht hat, zu große Härte und zu wenig Mitmenschlichkeit gezeigt wurde. Würdest du dem so zustimmen?
Mhm. Wäre natürlich wunderbar in dem Zusammenhang, also Mitmenschlichkeit, so ein mir lieber Begriff, aber der schwammig und allerweltsmäßig daherkommt, dann auszudeutschen. Und aber da würden wir sicher noch eine Stunde dazu einsetzen können.
Ja. Aber ich glaube, das ist, du hast dir vollkommen recht, Menschlichkeit und ich glaube, dass da auch der Vorwurf ist, dass Endo einfach diesen evolutionären Aspekt überbetont hat und hier auch die Frage der Empathie nicht genügend Raum gegeben hat. Und dass sich das einfach in verschiedenen Arten gezeigt hat. Ich glaube auch zumindest teilweise berechtigt diese Kritik. Ich denke nur teilweise berechtigt, weil ich schon auch einfach den Nutzen sehe, dass Endo ein sehr fordernder Lehrer war. Oder zumindest für mich, das war der Grund, warum ich jemanden wie ihn gesucht habe, weil er nicht nur Empathie, sondern auch eine große Forderung dargestellt hat. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn es auch wirklich von beiden Seiten gewollt ist.
Also da würde ich jetzt widersprechen, aber das dauert jetzt wirklich zu lange. Ich will jetzt da auch nicht salopp irgendwas reinschmeißen. Ja. Da habe ich markant eine andere Meinung.
Vielleicht eine andere E-Mail-Frage, wo ein Hörer schreibt, liebe beide, meine Version der Lehrer-Schüler-Beziehung ist die Freundschaft und nicht nur Partnerschaft. Dann wird der Lehrer zum Schüler und der Schüler zum Lehrer und wieder umgekehrt in gegenseitiger Hochachtung. Wie seht ihr das?
Darf ich was sagen? Erinnere mich an unser Treffen damals mit Andrew in Basel im Frühling. Ja. Da hatten wir diese Gruppengespräche, du nennst das evolutionäre Dialog, und da war ja das vorgegeben, spirituelle Freundschaft, und das war sehr ein lebendiger Austausch, und ich habe dann aus meiner verdeckt oppositionellen Haltung eingebracht, dass ich es begrüße und wichtig finde, dass eben in so einer Meister-Schüler-Beziehung, die sicher auch spirituelle Freundschaft sein soll, muss, auch deutlich gemacht wird, dass der Lehrer dem Schüler mitteilt, was er von ihm lernt. Also dass es eben ein Austausch ist. Und wird auch ehrlich gemeint ist.
Ja, und ich glaube, das ist wichtig und gleichzeitig ist aus meiner Perspektive auch wichtig, dass trotzdem es eine Vertikalität gibt. Mein Beispiel ist immer wieder ein Beispiel, wenn jemand Klavier lernt und zu einem Musikmeister geht, dann können beide voneinander lernen. Wenn ihr wirklich ein Meister am Klavier oder ein Meister auf der Violine ist, und ich hoffe, dass da auch Freundschaft ist. Und ich hoffe es noch viel mehr in einer spirituellen Lehrer-Schüler-Beziehung, weil es hier einfach um Menschlichkeit geht, dass hier Freundschaft ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gleichzeitig ist die Anerkennung von dem, was jemand hat, von dem man lernen kann, und das ist dann auch oft ungleichgewichtig, eine wichtige Voraussetzung, um einfach auch menschlichen Realitäten gerecht zu werden.
Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich würde aber einschieben wollen, dass nicht jeder, der jetzt, um beim Klavierspiel zu bleiben, das meisterlich beherrscht, auch ein Talent hat, Lehrer zu sein. Das, glaube ich, müssten wir auch lernen in diesem spirituellen Alphabetismus, das vielleicht besser zu unterscheiden. Nicht jeder, der tiefer wirklich daherkommt, hat auch die Gabe, das gut zu vermitteln.
Das ist absolut korrekt und ist auch Teil der Problematik. Also hier gibt es einfach sehr viel. Einfach spirituell verwirklicht zu sein, heißt auch im Spirituellen noch nicht unbedingt ein guter Lehrer zu sein. Hast du einfach recht. Wir haben auch hier einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus Berlin, die sich hier telefonisch gemeldet hat, die wir hier freischalten wollen.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, ich habe eine Bemerkung nochmal zu dem Guru als Prinzip überhaupt. Weil, das habt ihr eben schon angesprochen, es ist ja so, dass, dass bei uns im Westen eigentlich so eine Skepsis herrscht, dass es irgendwie Menschen gibt, die andere, sagen wir mal, an Einsicht in die Grundverhältnisse von Welt und Leben irgendetwas voraus haben. Und das Prinzip des Gurus oder des Meisters, wie es also in den östlichen Kulturkreisen ja weit verbreitet und anerkannt ist, geht ja davon aus, dass es eine tiefere Durchdringung im Leben gibt, das verhüllte Strukturen irgendwie sichtbar macht. Und ich fand den ersten Erwähnung von dem Herrn Frischknecht mit dieser Fabienne Verdier, dieser Künstlerin, eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür, die ja ganz viel Entsagung und Enthaltung und ganz viel durchgemacht hat in ihrem Weg nach Osten, sich quasi einem kalligraphischen Meister und Schulung zu öffnen, die also ganz viel Übung und Askese da erlebt hat und die aber dann trotzdem letztendlich da rausgekommen ist, nicht, und eine westliche Kalligraphie in die Welt gebracht hat, die unglaublich tief etwas über Bewegung und Schönheit vermittelt. Und eigentlich ist ja das Guru-Prinzip etwas Ähnliches. Es ist ja auch eigentlich eine zutiefst ethische Idee, dass es mit der Welt so nicht weitergehen kann, wie sie ist, und dass deswegen immer eine bestimmte Form der Übung und der Askese in Gemeinschaften ein Weg, eine Schulung gemacht wird, wo es nicht um eine Qualifikation geht, wie bei einem Klavierlehrer, sondern um eine grundlegende Transformation. Und das ist natürlich eine sehr heikle Angelegenheit. Da habt ihr ja sehr viel dazu gesagt. Vertrauen steht auf dem Spiel. Aber je erwachsener man ist und etwas in einen solchen Prozess einbringt, umso mehr kann ja auch aus so einem Verhältnis tatsächlich für die Welt, für das Leben und für die Entwicklung von Kultur gewonnen werden.
Martin.
Ja, danke. Also ich sehr, sehr meine Gedanken. Ich bin glücklich, dass Fabienne Verdier nochmals aufgegriffen wurde, und dort zeigt sich ja dann sehr schön, dass das Prinzip der Verdauung sehr sich eigen machen. Sie musste ihren eigenen Reim auf dieses Erbe bilden, anfangs sogar sehr zum Unwillen ihres Meisters. Und was, wie das heute daherkommt, ihre Kunst ist ihre Kunst, ihr ganz eigenes. Und da, glaube ich, dürfen wir uns jetzt in Bezug zu Andrew Cohen erst richtig freuen, welche Künstler da aus dieser Gemeinschaft noch erwachsen. Tom ist sicher da auf gutem Wege, ich das salopp jetzt bemerken darf.
Darf ich da direkt eine Frage dran schließen, die, glaube ich, ganz gut dazu passt, die uns per E-Mail erreicht hat. Da schreibt eine Hörerin, ein Meister-Schüler-Verhältnis ist bis zu einem gewissen Grade sicher in Ordnung, aber dann sollte für Eigenverantwortung übernommen werden. Hat der Meister die endgültige Wahrheit erkannt oder ist dies immer noch eine persönliche Erkenntnis? Ich denke, Erkenntnis erlebt sich Stufe um Stufe und Erleuchtung ist eine Stufe, eine Etappe. Ich denke, alles und jedes Individuum ist in Entwicklung. Auch ein Meister ist in Entwicklung. Nichts ist endgültig. Es ist Bewusstsein, Leben, Evolution. Und dies bedarf des Meisters in dir. Wenn ich da ganz direkt was sagen darf, ich glaube, dass die Zuhörerin einfach recht hat. Ich glaube auch nicht, dass es einen vollkommenen verwirklichten Meister gibt. Es gibt Meisterschaft, aber gerade wenn wir das Leben, und das hat die Hörerin ja auch so angesprochen, in einen Entwicklungszusammenhang sehen, dann hört das auch nicht auf. Und wenn es auch nicht aufhört und niemand im Besitz der absoluten Wahrheit ist, dann bin ich, wer immer ich auch bin, immer auf meine eigene Verantwortung zurückgeworfen, wie in jeder anderen menschlichen Beziehung.
Jo. Ich möchte gleich kurz ganz zum Anfang dieser Frage oder dieses Statements eingehen. Was mir ein Anliegen wäre, einfach zu bedenken, also die Dauer, nicht? Es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Da gibt es ja viel Mythisches natürlich auch dazu. Ja. Jetzt im Grunde, was mich immer beschäftigt hat, ich hatte früh geschrieben über Andrews Lehrer Puncha, über Ramana Maharshi, der gilt ja als Schüler von Ramana Maharshi. Das war Episode, also der war zweimal einige Wochen längstens da und eigenes Leben geführt, Puncha, nicht? Und Andrew selber, weiß ich nicht, ob er wesentlich länger bei Puncha war.
Nein.
Wesentlich wow. erfahren zu haben scheint.
Ja, also, ja, ja.
War für mich immer eigenartig, das im Hinterkopf zu wissen oder überhaupt zu wissen und dann diese langjährigen Meisterschülerschaften jetzt in dieser ja. Gemeinschaft von Andrew Cohen zu verfolgen und eigentlich irgendwann zu hören, gut, Junge, du hast es geschafft, du kannst es auf eigenen
Das öffnet, würde jetzt natürlich am Ende der Sendung noch ein ganzes Thema aufmachen, aber es ist eine berechtigte Frage, wo ich natürlich auch meine Geschichte dazu hätte, weil was wir versuchen, halt sehr damit zu tun hat, etwas gemeinsam zu entwickeln, gemeinsam mit dem Lehrer, aber auch gemeinsam untereinander. Also hier wirklich diese Gemeinschaftlichkeit dessen, was hier entwickelt werden will, betont werden will. Aber ich kann die Frage gut nachvollziehen und würde jetzt trotzdem noch einmal die Gelegenheit geben, einen letzten Telefonhörer mit reinzuholen. Da ist ja eine da war vorher noch eine andere, aber jetzt ist, glaube ich, noch ein Telefonhörer, der sich hier gemeldet hat.
Hallo, Tom?
Ja, hallo.
Ja, ich hatte mich noch gemeldet. Gerade das Letzte finde ich sehr spannend, weil ich bin ja nun seit einigen Jahren auch bei Enlightened Next mit euch in Verbindung und für mich war Andrew eigentlich der Mann im Hintergrund, aber nie der Lehrer, der es für euch ist oder der es vielleicht für einige andere auch ist. Und ich erlebe in diesem Prozess jetzt für mich einen ganz entscheidenden Punkt. Und zwar merke ich, dass ich mich viel weniger oder eigentlich gar nicht darauf fokussieren will, weshalb Andrew jetzt wie und was zukünftig macht oder bei wem er sich entschuldigt oder nicht. Ich denke, das ist sein Prozess, das finde ich gut. Aber ich finde, wir können sehr gut daran lernen, eben gerade auch postmoderne Menschen, gut, ich bin ein bisschen früher postmodern, dass wir dieses Thema Selbstverantwortung und Autorität in einen neuen Kontext bringen müssen. Ich glaube, genau das zeigt uns jetzt dieser Punkt und deshalb finde ich auch diesen Schritt von Andrew gerade zum richtigen Zeitpunkt auch für unsere Diskussion bei Enlightened Next zu sehen, einfach, dass wir ein neues Verhältnis finden müssen zu diesen beiden Begriffen Selbstverantwortung und Autorität. Und da ja. kommt für mich dieser Begriff Vertrauen auf eine andere Art und Weise ins Spiel. Denn ich kann diese Autorität nur jemandem neu geben, wenn ich im Grunde genommen das Vertrauen zu mir selbst so gegründet habe, dass da sowohl die Schattenarbeit ist, wie aber auch die Erkenntnis darüber, was ich für Wahlfreiheiten habe und, und. Und ich glaube, das ist für mich die krasse große Chance, auch in dem Wir-Zusammenhängen, die wir miteinander haben, dass wir das genau in den neuen Zusammenhang stellen. Und da gebe ich dir zum Beispiel jetzt, um dieses anzusprechen, dir die Autorität, dass ich von dir lernen will. Und ich habe das Vertrauen in mir und auch die Verantwortung in mir, genau zu prüfen, wie viel Autorität gebe ich dir, wie lange gebe ich sie dir, wie viel brauche ich da. Und deshalb finde ich diese Diskussion und das, was ich gerade möglich ist, ungemein fruchtbar. Und wie gesagt, für mich ist dieser Hintergrund nicht, dass Endro für mich immer der Lehrer war. Ich sehe es eher von dieser anderen Seite her und finde es gut, wenn wir uns darauf fokussieren würden und Endro in Ruhe seinen Prozess machen lassen.
Dann kann ich nur aus vollem Herzen zustimmen. Martin, möchtest du dazu noch was sagen?
Ganz stark. Ich finde für mich so ein riesiger Tabubegriff, ich darf das jetzt kaum reinbringen, weil wir sollten ja voll aufhängen, ist die Hingabe, nicht? Da blinken ja alle roten Lichter und es ist schrecklich gefährlich und so. Da haben wir ein dickes Problem.
Ja.
Mich jetzt da ein bisschen mit angesprochen habe, ganz starke Aussage.
Ja. Ist natürlich auch wieder auch das ein Thema für sich, weil ich natürlich Hingabe als auch sowas Grundlegendes als spirituellen Wert sehe, aber die Problematik auch voll sichtbar ist. Und ich glaube, so wie das die Hörerin angesprochen hat, dieses Verhältnis von Eigenverantwortlichkeit und Hingabe ist wieder die Herausforderung, von der wir stehen, wenn wir ein modernes und progressives spirituelles Leben leben wollen. Und vielleicht kann man es auch einmal so stehen lassen. Mir ist klar, wir haben die Sache nur angerissen. Aber Martin, trotzdem herzlichen Dank, dass du zu dieser Sendung gekommen bist und danke für das Gespräch und auch danke für die Fragen von den Hörerinnen und Hörern.
Mir ein Vergnügen, Tom. Ich hoffe, es geht in irgendeiner Form weiter und da habe ich großes Vertrauen, dass dem auch so ist.
Das glaube ich auch.
Gute dir.
Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.